D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Guten Abend, herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz. Heute haben wir eine Band zu Gast, aber vorher noch eine kleine Anmerkung für alle Fußballfans. Wir hören pünktlich um 19.30 Uhr auf, das heißt, ihr könnt jetzt noch ganz beruhigt sitzen bleiben und zuhören und die Sendung genießen und danach dann noch das Fußballspiel gucken. Wir reden aber, wie gesagt, heute nicht über Fußball, sondern es geht bei uns um Musik. Im Moment ist ja die CO Pop in Köln, die hat am Mittwoch begonnen und geht noch bis Sonntag. Und da kommen etwa 150 Bands hier zu dem Musikfestival nach Köln und eine davon ist heute bei uns zu Gast. Und zwar die Band Octalogue, beziehungsweise die Hälfte davon, das sind vier Jungs aus Darmstadt. Und heute sind zwei von denen da, einmal Benno Herz, der Sänger, und Philipp Meloy, der Gitarrist. Allerdings sind die noch nicht da, die werden uns aus Frankfurt zugeschaltet, aber weil die heute Mittag noch einen Gig in Frankfurt spielen, kommen die dann erst später dazu. Wir fangen aber trotzdem schon mal an und zwar sind bei uns heute im Studio einmal Wolfgang Schiller.
Hallo, guten Abend.
Und Markus Franja.
Schönen guten Abend.
Aus der Online-Redaktion. Mein Name ist Anna Kohn. An der Technik sitzt heute Norman Wollmacher. Hallo Norman. Und wir hören jetzt direkt mal ins erste Lied von Octalogue rein, weil wir wollen ja auch wissen, worum es heute Abend geht. Das ist ehrlich gesagt mein persönlicher Liebling und der heißt Just to Hear You Sleep. Zack, zu Ende. Wie hat es euch gefallen?
Sehr schön. Sehr, sehr schöne handgemachte Gitarren. Klingt wirklich nach 60er und 70er Jahren.
Also ich habe, als ich Octalogue zum ersten Mal gehört habe, gedacht, Roger Waters und David Gilmour haben sich doch noch zusammengefunden und sind wieder auferstanden, um Pink Floyd nochmal an den Start zu bringen. Also das ist schon im Sound sehr ähnlich. Die Orgel, die da hinten rührt und diese in manchen anderen Stücken auch sehr elegischen Gitarren-Soli, das Schlagzeug ist ganz typisch für Pink Floyd, diese wechselnden Rhythmen. Also mir gefällt sowas sehr, sehr gut. Also eine meiner ersten Platten war eine Pink Floyd-Platte, deswegen ich kann damit was anfangen.
Da werden Erinnerungen wach,
ja,
hier bei Octalogue.
Mein Gott.
Also nein, also sowas ist natürlich nicht
so alt
gemeint.
Bin ich jetzt auch noch nicht.
Ja, ich habe aber auch, obwohl ich keine Pink Floyd-Platte hatte, auch direkt gedacht, Pink Floyd 2.0. Also die haben irgendwie viele so Retro-Aspekte drin, finde ich, aber machen dann doch irgendwie was Neues noch draus. Und da werden wir sie auch nachher nochmal nachfragen, wie das denn eigentlich ist so mit ihren Vorbildern und ihren musikalischen Idolen vielleicht irgendwie.
Genau. Auf das Neue bin ich auch gespannt, weil also ich finde, es klingt sehr, sehr traditionell.
Ja. Das mal gucken, wo Sie das selber so sehen. Was wir eben gar nicht gesagt haben, was ich jetzt nochmal sage, wem Octalogue gefällt, der kann sie morgen auch live sehen, denn sie treten morgen auf im Kammermusiksaal vom Deutschlandfunk. Und da gibt es auch noch Karten, sowohl Vorverkauf und Abendkasse. Und genau, also das ist schon mal, falls Sie morgen Abend noch nichts vorhaben, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen.
Verlosen wir nicht heute noch Karten für morgen? Nee, nicht mehr. Das war gestern die letzte Gelegenheit, ne?
Ich glaube auch, genau. Aber es gibt noch Karten.
Es gibt noch Karten. Also da kann man Musiksaal fast viele Leute. Man darf auch sitzen morgen. Es gibt also ein schönes Konzert.
Also wer will, schaut vorbei. Wir kommen jetzt erstmal, weil Octalogue eben noch nicht da ist, nochmal zu einer ganz anderen Kategorie, nämlich unserem Aerobic, unserem täglichen Radiorätsel. Markus, du hast das mitgebracht?
Genau, das ist heute, weil Freitag ist. Aufmerksame Hörer wissen das, ist heute Aerobic noch dazu sauschwer. Und das war heute wohl wirklich der Fall. Wir haben noch nicht so viele Lösungen, deswegen können alle nochmal mitraten, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir spielen das jetzt mal. Und wer dann jetzt noch auf eine Idee kommt, kann ja einfach noch Lösungen schicken an redaktionskonferenz@dradio.de oder auch per Twitter @dradiowissen oder wie auch immer er will. Ja, und das ging heute um eine kurze Geschichte, die spielen wir gleich vor und in diese Geschichte haben sich insgesamt 6 Fehler eingeschlichen und wir hören einfach mal rein.
Aerobic. So schwer.
In den letzten Strahlen der untergehenden Sonne saß er, Prinz Poldi, im feuchten Rasen des Stadions. Sein Blick streift die Stollen seiner Schuhe. Nur einmal wollte er einen Moment erleben, wie Cleansy, der Glückliche. 1996 überreichte ihm Königin Beatrix höchstpersönlich den EM-Pokal nach dem Finalsieg gegen die Tschechen. Wie stolz wäre seine Familie, gelänge ihm dieser Traum. Ausgerechnet in seinem Geburtsland, der Ukraine. Er sah schon vor sich, wie er als Kapitän des Nationalteams den Pokal als erstes hochhalten würde. Die Krönung seiner Karriere. Und eine klare Ansage an seine neuen Kollegen vom FC Arsenal. Euro. Hier soll sein Fußballstern strahlen, heller denn je. Gemeinsam mit Philipp Lahm in der Außenverteidigung. Alles für das eine Ziel: Kicken in Kiew im finalen Spiel.
Der Ball ist drin! Tor, Tor, Tor für Deutschland! Von rechts den Ball hinein.
Ja, ich fand's eigentlich gar nicht so schwer, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Du hast keine Ahnung?
Ich habe gar keine Ahnung.
Ja, also heute sind schon so ein bisschen Fußballexperten gefragt, aber die müssten heute ja stark unterwegs sein. Und ja, vielleicht findet es noch einer. Wie gesagt, die Lösung kann noch weiter. Wir lösen, glaube ich, am Schluss einfach auf und gucken, ob wir dann einen Gewinner haben.
Es ist eins der wenigen Rätsel, wo tatsächlich mal googeln auch hilft.
Also Fußballfans, ihr seid gefragt. Bevor das Spiel beginnt, setzt euch zusammen und ratet.
Eine Stunde habt ihr noch Zeit.
TikTok. Also ich habe ein was habe ich gehört, aber das, also.
Ja, jetzt verraten wir natürlich keine Lösung.
Nein, nein.
Aber bitte alle Lösungen an E-Mail redaktionskonferenz at, ne, was ist die?
Das ist richtig, ja.
redaktionskonferenz@dradio.de. Weil wenn wir jetzt das auf vielen verschiedenen Kanälen sammeln, dann verlieren wir den Überblick. Vielen Dank.
Genau, auch wenn Octalog nachher da seid, könnt ihr auch gerne Fragen oder Anmerkungen auch schicken per E-Mail an redaktionskonferenz@dradio.de oder per Twitter @dradiowissen oder auch einfach bei Facebook posten oder auch bei Google Plus posten, richtig?
Wo wir jetzt weiter aktiv dabei sind.
Wir freuen uns, wenn auch Menschen aus der Google Plus Gemeinde sich melden. Ihr dürft alle einfach posten und mitmachen, mitdiskutieren heute Abend. Gut, dann würde ich sagen, ist schon wieder Zeit für ein nächstes Lied. Wir hören einfach nochmal einen Song von Octalog, Mr. Zoot Suit diesmal, und viel Spaß dabei. Das war Mr. Zoot Suit von Octalog. Ich höre mich leider nicht, weiß nicht, was da passiert ist.
Weil du noch die Leitung hörst. Schalte ich dir aus und dann hörst du.
Jetzt höre ich mich. Gut. Alles gut. Also, wir haben von Octalog Mr. Zoot Suit gehört und die treten eben auf der CO Pop auf. Und jetzt wollte ich euch mal beide fragen, habt ihr denn schon irgendwas gesehen auf der CO Pop? Irgendwelche Bands?
Also, ich war in diesem Jahr nicht unterwegs bis jetzt. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht heute Abend noch zu Totally Extinct Dinosaurs gehe. Weiß aber nicht, ob es da noch Karten gibt. Ich habe noch keine besorgt.
Ich habe auch noch nicht. Wie gesagt, am Wochenende wollte ich mal schauen. Es gibt noch ein paar Veranstaltungen auf dem Pollerwiesen hier in Köln. Gibt es verschiedene DJs und auch Nicolas Jarre. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn richtig ausspreche. Der da, glaube ich, live auch auftritt. Den würde ich ganz gern sehen. Das ist irgendwie am Sonntagnachmittag, wenn da schönes Wetter ist und es nicht schiffen sollte. Könnte ich mir das vorstellen. Ansonsten sind da, glaube ich, relativ viele kleine Sachen. Ich muss aber auch noch mal das Programm wälzen. Vielleicht gehe ich morgen Abend auch spontan noch irgendwo hin.
Ich hatte mir auch die Dinosaurs überlegt und wollte gestern eigentlich auch zu einem Konzert im Gloria zu I Heart Sharks, aber die spielten erst um 11:45 und dann dachte ich, wahrscheinlich spielen die dann eher so gegen 12:30, vielleicht auch um 1.
Die Dinosaurs spielen auch erst um 11:45 heute.
Ja, wahrscheinlich dann auch eher gegen 1.
Aber vorher kann man ja Fußball schauen. Dann ist man so euphorisch, dass man dann noch ins Gloria geht.
Genau. Genau, weil die Sendung so gut war und dann auch Fußball so gut war und dann gehen wir noch zum Konzert.
Vielleicht muss man sagen, die CO Pop ist ja eine Popmesse hier in Köln und ja, war ja mal so die große Popcom früher hier und seit ein paar Jahren versucht man das als CO Pop in irgendeiner Weise nachfolgend weiterzuführen. Ja, mal mit besserem, mal mit schlechterem Erfolg. Also dieses Jahr finde ich das Programm schon etwas ansprechender als letztes Jahr. Die Tendenz ist auf jeden Fall positiv, würde ich sagen.
Ich habe es im letzten Jahr gar nicht so richtig verfolgt. Ich finde dieses Jahr das Programm eigentlich sehr gut. Also viele so Bands, viele kleinere Bands auch irgendwie, aber die, ja, ich finde es sehr ansprechend irgendwie.
Und morgen natürlich bei uns Octalog und Palais Schaumburg im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks. Das war ja letztes Jahr eine Premiere, dass man hier Popmusik aufgeführt hat mit Astra und wer hat noch gespielt? Ich weiß gar nicht mehr genau.
MIT, oder?
Ja, genau. Ja, das hat sich sehr gut angehört in diesen großartigen Orchester-Sounds, Orchesterstudios. Und aber ich glaube, wir haben die Band nach Frankfurt.
Ich frage auch nochmal gerade nach. Nee, Norman schüttelt den Kopf.
Nein.
Dann reden wir einfach noch ein bisschen über Palais Schaumburg, die ja morgen mit Octalog auftreten. Zu Palais Schaumburg gibt es auch einen kleinen Trailer, den wir gemacht haben, und den hören wir uns jetzt mal an.
Ja, hier ist Thomas Fehlmann von Palais Schaumburg. Falle Schaumburg waren vier sehr unterschiedliche Individuen aus Hamburg.
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand.
Ich glaube, wir haben gute Laune verbreitet und wir waren zwar Teil einer neuen deutschen Welle, haben aber eigentlich keine Gruppe gehabt, die so klang wie wir.
Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen.
Was damals als eckig empfunden wird, wird heute als eigenständig angesehen. Und ich glaube, das waren unsere Qualitäten.
Schau ich dich an. Schau ich dich an.
Jetzt kommt Köln am Samstag, den 23. Juni um 22 Uhr. Palais Schaumburg auf D-Radio Wissen. Und im Kammermusiksaal des Deutschlandradio-Funkhauses in Köln. Ja, wir freuen uns drauf.
Genau, Palais Schaumburg morgen hier im Deutschlandfunk.
Veteranen Wolfgang. Der neuen deutschen Welle. Also ich muss ehrlich sagen, mir waren die auch kein Begriff mehr.
Aber darüber hinaus ja auch, also den Thomas Fehlmann, den wir gerade gehört haben, hat danach ja sehr, sehr spannende elektronische Musik gemacht, hat echt mit, dann auch Techno House gemacht, hier auch in Köln viel, aber mit allen Größen von The Orb aus Großbritannien bis, genau, auch wir hatten ja letztens auch was über Detroit Techno und auch da hat er mit den Größen, mit June Atkins und so weiter gearbeitet, also einfach, ich kenne sehr, sehr viele Leute, ich kenne auch nicht so richtig viel vom Palais Schaumburg, aber ich kenne ganz viele so Musikerfreunde, die da ganz groß drauf zählen auf diese Band. Die haben nicht so viel gemacht, was glaube ich ganz gut ist.
Waren ja nur 4 Jahre aktiv oder 5 von 80 bis 84. FM Einheit war zum Beispiel, den kennt man von Einstürzende Neubauten zum Beispiel. Der war anfangs kurz dabei, aber dann haben sie sich relativ bald aufgelöst.
Genau, ein bisschen, wie gesagt, ich bin da vielleicht ein bisschen zu jung für, aber wie gesagt, Herrn Fehlmann kenne ich auch noch aus anderen Projekten. Und ja,
seit ein paar Jahren touren sie halt jetzt wieder spielen einzelne Konzerte seit 2011.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei denen keine so eine Nostalgienummer wird. Das kann ja auch recht unschön werden, wenn so Bands zusammenkommen, die länger. Aber ich glaube, die haben sich das schon genau überlegt und das ist bestimmt auch sehr spannend und bestimmt auch noch ein bisschen anders, als man sie in Erinnerung hatte.
Wisst ihr, ob die jetzt noch in der ursprünglichen Besetzung eigentlich spielen? Also ist das immer noch die Band von damals? Ist das einer von euch?
Ich weiß nicht, in welcher Besetzung sie morgen spielen. Also sie haben letztes Jahr einige Konzerte in der Besetzung Hiller, Blunk, Fehlmann, Hertwig gespielt. Also das ist sozusagen die Ursprungs... ja, so die Crew, die 1981 bis 83 wohl so zusammen war. Wobei Herr Hiller eigentlich nur vor 81 dabei war. Also so eine Mischung aus frühen und mittlerer Phase, was, wenn man davon sprechen kann, bei 4 Jahren Bandgeschichte.
Tja, ich höre nochmal gerade nach. Ich gucke nochmal, unser Techniker schüttelt immer noch den Kopf. Also Octalog sind anscheinend, vielleicht stehen sie im Stau oder so, sind anscheinend immer noch nicht da. Wir haben sie aber vorher schon gebeten, ob sie uns Musik schicken können, die sie inspiriert hat oder die ihnen gut gefallen hat oder die wichtig für sie ist. Und das haben sie auch gemacht. Und dabei war ein Lied, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von einem Interpreten namens Ella Lass oder Ella Lass. Ich kenne die Band oder den Künstler leider nicht. Und das Lied heißt Long Journey und die haben offensichtlich auch einen Long Journey vor sich, bis sie im Studio sind und deswegen hören wir jetzt schon mal dieses Lied. Long Journey von Ella Lass war das. Die Band Octalog ist immer noch nicht da und deshalb sprechen wir mal kurz über Musik, die uns beeinflusst hat in unserer Jugend. Wolfgang hat ja eben schon von der Schallplatte erzählt, die er hatte. Und dann habe ich auch mal in den Erinnerungen gekramt und mir ist aufgefallen, dass ich mit wirklich schlechtem 90er-Pop sozialisiert worden bin. Mit diesen Bravo-Hits. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, das war so eine Reihe, diese 40 Lieder immer auf so 2 CDs und die musste man haben. Und als ich aufgehört habe, die zu kaufen, waren wir, glaube ich, so bei Bravo-Hits 95, irgendwie Nummer 17 oder so. Und mittlerweile sind die, glaube ich, bei 50. Ich glaube, die gibt's immer noch.
Ich weiß, die Bravo-Hits, ich habe meinen Zivildienst in einem Jugendzentrum gemacht und da musste ich die auch kaufen. Ich gestehe jetzt, das ist hier so richtig, ich komme mir vor wie im Beichtstuhl. Und da musste ich für teures Geld diese wunderbaren CDs kaufen und die dann auch spielen. Und ich weiß, ich hatte, das war immer sehr anstrengend. Weil
aber nicht von deinem Geld, sondern vom Geld des Jugendzentrums.
Ja, aber das war ja Geld für die Stadt und so und da gab es ja auch wirklich wichtige Probleme. Nein, auf jeden Fall habe ich diese CDs gekauft und musste die dann auch auf so Disco-Veranstaltungen spielen und das war immer sehr anstrengend. Und wenn die Kinder nicht artig waren, habe ich dann entweder Tori Amos gespielt oder Manowar. Das waren die beiden Sachen, die sie sich aussuchen konnten, um dann diese Zeit zu überbrücken. Aber ich glaube, diese Bravo-Hits, die waren also dann aus meiner Jugend so ein bisschen nach der Zeit. Ja. Ich finde das ganz spannend, weil wir so eine Band haben, die sich ja auch so auf die 60er und die 70er beziehen. Und bei mir war das so, also die ersten Sachen, die ich so richtig bewusst gehört habe, auch so mit 10 oder so, da habe ich auch ganz viel so 60er, 70er Zeug gehört. Das war aber auch so Ende der 80er.
Das hatten die eine ganz große Zeit nochmal, diese ganze 60er, 70er.
Ja, da waren wir mit dem Synthie-Zeug so ein bisschen durch, ne? Und Ja,
und also wenn man sich erinnert, zum Beispiel auch 90, als die Mauer fiel, Pink Floyd nochmal ein großes Konzert in Berlin. Also das war damals noch eine wichtige Musik vor dem Durchbruch dieses populären Technos, würde ich sagen. Oder also da genau. Waren Techno und Hip-Hop echt noch Untergrundmusiken und der Mainstream war da echt noch sehr auf Rock und Pop hin geeicht.
Ja, und man war auch gerade so, bei mir war das so, man hatte diese 80er-Musik, Mitte der 80er, diese ganz, ganz starke, die ja auch irgendwie nachhinein jetzt spannend sind, diese Synthi-Versuche, ja. Das konnte man aber irgendwann nicht mehr hören. Das klang dann extrem steril so für meine Ohren und dann fand ich auf einmal das total spannend, als ich so ja, dann echt so die auch The Doors waren so Sachen oder eben Jimi Hendrix oder diese ganzen alten oder auch alte Pink Floyd Sachen gehört habe, weil das klang einfach irgendwie dann wieder frischer, weil ich es nicht kannte für mich einfach, ne? Und das klang irgendwie organischer, die Klänge waren schöner.
Man hatte diese Plastik-Sounds einfach satt und auch dieses dadaistische teilweise, man wollte wieder erdige, grundierte Musik hören.
Genau. Ja. Und dann kam ja auch die Musik, die dann kam für mich, dieses Grunge und sowas, was da anschloss, die hatten von den Sounds ja sehr ähnliche Sachen. Genau. Die haben ja auch die gleichen Verstärker gekauft. Das war jetzt ein bisschen mehr verzerrt und so ein Kram als vieles davon. Aber das hat dann sehr gut angeschlossen. Also diese Sounds, man wusste, das ist jetzt wieder irgendwie für mich in Anführungszeichen gute Rockmusik oder Rockmusik, die ich mag, weil die einfach so klingen, weil das Schlagzeug ähnlich klingt, weil ja, da auch wieder ältere Verstärker im Einsatz waren, die einfach so ein bisschen wärmer klingen. Und das war für mich auch, deswegen finde ich das ganz interessant, dass eine Band jetzt auch wieder sich da auf diese Zeit bezieht, die aus einer anderen Generation stammt. Ich bin irgendwie 35 oder so, die sind wahrscheinlich Anfang 20. Und
genau. Ja, die sind alle sehr, sehr jung.
Genau,
ja.
Und das finde ich interessant, aber irgendwie, ich glaube auch, dass es in allen Zeiten so ist, dass man diese Musik doch mal entdeckt, weil es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Phase und so, die auch noch so eigen klingt auf eine Art, wo man auf jeden Fall was entdecken kann, wenn man es nicht kennt.
Also die sind sehr, sehr jung, aber ich habe vorher mit dem Manager eben gesprochen und sie sehen sich schon auch als Rockgruppe. Also Pop machen sie auch so ein bisschen, das hat der Sänger irgendwie auch mal in einem Interview gesagt, aber also Rock, Rock'n'Roll, die klassischen Rock'n'Roll-Instrumente und wie sie die beherrschen und wie sie damit umgehen, sie sehen sich schon auch als Rockgruppe.
Hm, hört man auch ganz deutlich, ja. Hm. Ja, es ist interessant. Also es war so die Zeit auch vor dieser Sample-Kultur, die dann auftrat, Mitte der 90er Jahre, als die musikverarbeitenden Softwareprogramme erschwinglich wurden und man also dann auch relativ einfach solche Dinge produzieren konnte im Wohnzimmer. Das war da Anfang der 90er Jahre einfach so einfach noch nicht. Da musste man einfach selber noch zu Gitarre und Bass greifen. Danach hat man einfach nur noch gesampelt, wenn ich es mal so ganz grob sage.
Also. Knappe Vereinfachung, aber schon was dran. Ja.
Ein bisschen. Ich finde das ganz interessant, weil ich das gar nicht mehr so richtig mitbekommen habe. Ich bin von 85, also ich war 90, dann gerade mal 5. Das ist alles irgendwie, die 60er, 70er sind so ein bisschen an mir vorbeigegangen irgendwie. Und bei mir ist es eher so, dass ich diese 80er, diese ganz schlimme 80er wo der Synthesizer so richtig durchkommt und was so richtig technisch klingt und so weiter, dass ich das gar nicht so schlimm finde, weil ich es eben selber, glaube ich, nicht mehr mitbekommen habe und jetzt eigentlich wieder ganz cool finde.
Ich glaube, die Band ist da.
Die so Band ist
nebenbei.
Da.
Du brauchst nicht jetzt auf den Knopf drücken. Nein,
ach, ich brauch
sie
nicht drücken.
Ist wahrscheinlich einfach sogar da.
Ach so, dann sage ich mal Hallo nach Frankfurt.
Hallo.
Hallo.
Hallo, hallo, wer ist denn da?
Hier ist Benno und Philipp von Octalogue.
Wunderbar, hallo. Also die Band ist da. Benno
wir
Herz.
Sind, vielleicht können wir uns auch kurz vorstellen.
Ich wollte nur ganz kurz, Benno Herz, der Sänger von Octalogue, okay. Und Philipp Milloy, der Gitarrist, richtig?
Genau, ja.
Ja.
Wunderbar, ich habe immer so ein Hallen auf meinen Ohren, ist aber anscheinend normal, sagt die Technik. Okay, also hier im Studio, mein Name ist Anna Kohn und bei mir sitzen noch
Wolfgang Schiller
und Markus Franja
aus der Online-Redaktion. Ist Oliver Frank auch mit euch im Studio, euer Manager?
Der ist auch hier, ja. Gut. Nicht am Tisch, aber auch dabei.
Er gut. Hört zu, dass er nichts Falsches sagt.
Wunderbar. Schön, ihr seid jetzt gerade, ihr habt heute Mittag noch einen Gig in Frankfurt gespielt, richtig?
Ja, genau.
Genau, auf dem Lüften Festival.
Okay, ja. Und seid jetzt durch einen Interviewmarathon endlich auch dann zu uns gekommen?
Genau, gerade genau, ein bisschen ja. Im Stau gesteckt, deswegen ein wenig spät, aber jetzt schließlich hier.
Okay, wie gestresst seid ihr?
Medium, gar nicht eigentlich. Nein, das ist total entspannt.
Ja.
Wunderbar, cool.
Es war ein sehr schöner Tag da und jetzt ist es auch schön, mit euch hier im Radio
super.
Zu sein.
Das ist gut. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt heute in Frankfurt gespielt, morgen spielt ihr bei uns. Habt ihr im Moment eigentlich noch Zeit, irgendwas anderes neben der Musik zu machen?
Momentan ist es ziemlich eng, weil wir jetzt die letzten 2 Wochen auch aufgenommen haben und davor halt wirklich intensiv geprobt haben. Da haben wir die Wochen und Tage und Nächte schon alle eigentlich gemeinsam im Proberaum und im Studio verbracht. Aber wenn die Platte jetzt durch ist, werden wir wieder auch Zeit haben, andere Sachen zu machen. Aber es macht doch Spaß.
Und dennoch, also Musik ist der zentrale Moment in unserem Leben im Moment. Also, ja.
Muss man gerade mal sagen, ihr nehmt gerade euer 2. Album auf, richtig?
Ja.
Genau. Und gut, Musik ist der zentrale Moment in eurem Leben. Gibt es noch was anderes, was ihr macht, wenn ihr keine Musik macht? Studiert ihr oder macht ihr eine Ausbildung?
Girls auf jeden Fall. Und Studium auch ein bisschen. Oh, also studieren vor allem halt auch. Ja. Und was man halt so macht, also ich habe halt nicht wirklich jetzt sehr belastet mit meinem Studium. Es ist relativ easy zu handeln.
Was studierst du denn?
Und Theater, Film und Medienwissenschaften heißt der Studiengang. Sehr interessant, hier in Frankfurt.
Mich würde interessieren, Entschuldigung.
Sag. Gern.
Erzähl weiter.
Die Zeit, die ich nicht im Proberaum verbringe oder mit Freunden, verbringe ich dann da an der Uni.
Es ist ja auch schön, sich irgendwie die Inspirationen von außen noch so ein bisschen reinzuholen. Und es ist ja auch ganz nett, wenn man so einen Hörsaal mal von innen sehen kann oder so. Packt sich ja ein bisschen was in die Rübe, ist ja auch okay.
Das klingt jetzt aber nicht so nach Rock'n'Roll.
Ach, ich weiß nicht, das ist auch Rock'n'Roll.
Das ist schon auch ein bisschen Rock, oder?
Was denn ansonsten Rock'n'Roll?
Keine Ahnung. Also wenn Girls euch interessieren, ist denn die Musik, die ihr macht, eine, die bei den Mädels ankommt? Also zu meiner Zeit war so Rockmusik eher was, womit man die Mädels jagen konnte. Die sind alle zu den Elektronikern gelaufen.
Habt ihr Groupies?
Nee, das Problem ist bei unserer Musik, dass wir eher so, also unser Publikum ist eigentlich generell eher so Ü50 und hat einen Bierbauch. Und darauf ist die Musik auch ausgelegt und konzipiert.
Genau, das richtig für den Kammermusiksaal.
Also ich meine, wir machen Musik, die uns gut gefällt. Und wer die dann im Endeffekt hört, das liegt ja nicht in unseren Händen. Und es gibt junge Menschen, die Freude macht. Es gibt ältere Menschen, es gibt Mädchen, es gibt Jungen, die gut finden. Und wenn schöne Mädchen da sind, freuen wir uns natürlich. Und wenn nicht, spielen wir trotzdem ein gutes Konzert.
Das wollen wir auch hoffen.
Ja, natürlich. Herr Bierbauch ist da vielleicht auch, also für den Kammermusik ist ja gar nicht so passend, aber ich glaube, die Musik funktioniert dann einfach so, unabhängig von Mädchen oder Jungen.
Mhm.
Passt.
Gut, okay. Ich muss erstmal ganz eine Frage, ganz, ganz basale Frage. Der Name Octalogue, woher kommt das? Was heißt das?
Also zunächst mal, wenn man jetzt nur auf die Bedeutung schaut, wäre es ja eigentlich ein Dialog, ist ja ein Dialog unter zwei Menschen, oder ein Oktalog wäre dementsprechend ein Dialog, also ein...
Acht Menschen.
Aber ihr seid nur vier.
Zwischen acht Menschen. Wir sind nur zu viert. Und wir hatten einfach nur in einem lustigen Abend uns diesen Namen überlegt. Das war ursprünglich Sapphire Oktalog, weil wir so ein bisschen was Mystisches wollten. Und damit haben wir ja angefangen mit der Truppe.
Man kann sich da auch wahrscheinlich dann noch mehr herleiten und aus sich rauswaggern, aber eigentlich...
Langt es.
Ja. Passt der Name an sich so? Also es impliziert keine besondere Bedeutung.
Es klingt einfach schön. Es ist irgendwie...
Kann man sich merken.
Ja.
Okay. Ich würde sagen, wir hören nochmal ein Musikstück. Und zwar hören wir in was rein, was ihr uns mitgebracht habt. Und zwar Nightcall von Kavinsky. Und danach könnt ihr uns ja vielleicht mal sagen, was es damit auf sich hat. Aber wir hören das Stück erstmal. Nightcall von Kavinsky. Nightcall von Kavinsky war das. Octalogue oder ihr zwei von Octalogue. Warum habt ihr euch das Lied ausgesucht?
Das war jetzt ein Stück, was sich Nikolai, unser Organist, ausgesucht hat.
Der heute nicht hier ist, genauso wie unser Schlagzeuger Robert.
Jedenfalls ist es ein Stück, was für mich zumindest eine sehr interessante Atmosphäre rüberbringt irgendwie. So eine Kühle, die trotzdem so was melancholisch Warmes hat. Mit diesen Beats und Synthesizern. Also ich mag die Nummer sehr gern, kann verstehen, dass er sie ausgesucht hat für heute.
Ja, das ist wunderbar, wie diese Strophe diese Tiefe hat und irgendwie auch so ein bisschen bedrohlich wirkt und fast schon so ein bisschen hart. Und dann aber immer aufgelöst wird durch den Chorus, in dem dann eben doch dieser zarte Moment rauskommt und sich irgendwie so öffnet und verletzbar wird. Sehr schön.
So elektronische Musik, wenn man eure Musik hört, das ist ja was ganz anderes, als was ihr spielt. Wie ist das bei euch? Habt ihr ganz, ganz, ganz breit gefächerte Musik, die ihr sonst hört, oder beschränkt ihr euch auch relativ stark sonst auf so Musik, die ähnlich klingt wie das, was ihr macht?
Also was meinst du genau mit anderer Musik als die, die wir spielen?
Genau, die ihr spielt. Ne? Also das, ihr macht ja jetzt, das ist jetzt ein elektronischer Track, ihr macht ja eigentlich andere Musik, wenn man euch hier so hört. Genau, da gibt es ja verschiedene. Es gibt Bands, die ich kenne, die sagen, ja, sie hören ganz viel Musik, die ähnlich in die Richtung geht, was sie auch selber spielen, um dann neue Einflüsse zu gewinnen. Oder andere sagen hier, wir wollen das ganz breit streuen, um dann ganz breiten Horizont zu haben. Wie seht ihr das?
Das ist bei uns eh schwierig, weil wir alle irgendwie aus verschiedenen Richtungen kommen auch und so. Und wir, glaube ich, alle halt relativ weit auf, so breit aufgestellt sind, was die Bands und Richtung angeht, die wir hören.
Es überlappt auch, glaube ich. Also wir haben ja durchaus auch elektronische Elemente oder so, wenn auch vielleicht nur im Vergleich sehr klein vertreten, aber trotzdem sind sie ja da. Und ich würde das eher so sehen, dass es auch nicht unbedingt auf das Musikgenre oder die Art und Weise, mit was für einer Instrumentierung die Musik eigentlich gemacht wird, ankommt für uns, sondern es ist eher wichtig, was für ein Gefühl die Musik vermitteln kann. Und ich glaube, dieses Gefühl kann sehr übergreifend sein. Also es geht um so einen musikalischen Moment und der kann in unglaublich vielen Musikrichtungen und Musikstilen enthalten sein. Das ist nur die äußere Form, die er dann an sich trägt. Aber das Gefühl, was er vermittelt, ist unabhängig davon losgelöst.
Jetzt habt ihr eben gesagt, dass einer von euch hat gesagt, dass dieses Musikstück zum Teil hart ist, dann aber sich so zart auflöst und sich auch verletzbar macht. Ist das was, was ihr auch in eurer eigenen Musik so transportieren wollt? Dieser Gegensatz, harte Schale, weicher Kern ungefähr?
Also, als du angefangen hast mit der Frage, hätte ich zugestimmt, jetzt gegen Ende nicht mehr. Es geht nicht um harte Schale, weicher Kern. Es geht darum, also Kontraste halt zu setzen. Und das ist halt wichtig, gerade in der Art von Musik, die wir spielen, dass man eben mit Höhepunkten und Dynamiken eben auch arbeitet.
Und eine Fallhöhe schafft, ne? Die Sachen verletzbar macht, die Sachen auch fragwürdig vielleicht macht.
Du hast ja einen ganz anderen Moment, wenn du vorher eine ganz weiche, sag ich mal, zerbrechliche Stelle hast, wirkt ja danach ein opulenter Höhepunkt ganz anders, als wenn du die ganze Zeit Vollgas gibst.
Und auch wenn dieser opulente Höhepunkt dann irgendwie noch so einen Moment in sich trägt, in dem er auch wieder zerbrechen könnte, aber sich trotzdem hält und irgendwie gar nicht so breit ist, wie man ihn eigentlich erwarten würde oder so, wie man ihn gerne haben würde, wird er dadurch eigentlich umso größer, weil man dann ihn in sich weiterträgt.
Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie so eine Welle? Also oben auf dem Höhepunkt könnte es immer noch zerbrechen?
Ja, das ist eigentlich eine gute Metapher, oder?
Ja, eine Welle ist ganz okay.
Ist ganz okay. Okay, gut.
Nee, ist gut.
Als ich eure ersten Tracks gehört habe, habe ich gedacht, es hört sich an wie ein vergessenes, wiederentdecktes, unveröffentlichtes Album von Pink Floyd von 1976, 77, vielleicht sogar Filmmusik, die damals geschrieben haben und dann ist der Film nicht gedreht worden, keine Ahnung. Die Sounds, die Orgel, die Gitarrensoli, die auch diese teilweisen Geräusche da drin, auch bis zum Rhythmus mancher Songs, habe ich gedacht, also das ist wirklich. Also hätte es Waters oder Gilmour selber geschrieben. Ist das etwas, womit ihr was anfangen könnt oder ist das eine sehr seltsame Assoziation?
Also es gibt einige Stücke von Pink Floyd, die mir sehr gut gefallen, aber ich kann eigentlich mit dem ganzen Frühwerk und dem Spätwerk eigentlich wenig anfangen. Es gibt diese Phase zur Zeit der Metal und sowas und der Gilmour vor allem, wo es Songs gibt, die mir gut gefallen. Aber insgesamt ziehen wir unsere Inspiration eigentlich weniger aus Pink Floyd als aus einem Mischmasch ganz verschiedener Genres und Bands dieser Zeit, aber auch von heute. Die Nähe liegt, ich meine, das liegt halt einfach zu, also die Assoziation liegt halt nah, weil wir halt flächige Orgeln haben und eben
längere Lieder haben, weil heute vielleicht auch Gitarrensolos nicht mehr so oft anzutreffen sind. Und sicherlich, man kann natürlich nicht von der Hand weisen, dass Pink Floyd eine großartige Gruppe sind oder so. Ja. Darum geht's gar nicht. Aber ich denke, es ist zu kurz gegriffen, zu sagen, okay, das erinnert jetzt daran, da stelle ich jetzt den Bezug her, weil das auch wirklich mit der Instrumentierung zusammenhängt, dass halt vielleicht zum Beispiel die Orgel heute einfach ein sehr selten vertretenes Instrument ist und eben zum Beispiel so eine Gruppe wie Pink Floyd eine Orgel hatten und damit sehr groß wurden. Ich glaube aber, wenn man auf die Musik achtet, sieht man noch sehr, sehr viele andere Bezüge.
Also jemand, der unser Album wirklich bewusst hört und Ahnung von Pink Floyd hat, also dann frage ich mich, also zum Beispiel so Songs wie Deal with the Digger oder Mr. Suitsuit, haben für mich, also könnte ich mir jetzt nicht im Kanon von Pink Floyd vorstellen. Und es liegt halt nahe, wie gesagt, wegen der Orgel und der Gitarre. Aber selbst die Gitarre hat ja ganz, also ich finde es, man macht sich zu einfach, wenn man sagt, es wäre so Pink Floyd ähnlich, weil ich denke, dafür ist das Album zu facettenreich.
Es kommt halt oft an dieser Rückgriff, es kommt dann noch oft sowas wie irgendwas mit den Doors oder sonst wie, aber das ist dann wirklich nur so eine Formbetrachtung.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Es gibt ja neben Pink Floyd noch viele andere Dinge mit oder andere Bands, mit denen ihr verglichen werdet oder wo gesagt wird, man sieht Einflüsse von Jimi Hendrix, The Doors, Pink Floyd. Ist das was, dieses Retro-Label, mit dem ihr überhaupt nichts anfangen könnt und wo ihr euch auch gegen wehrt?
Wir kennen die Musik, natürlich. Wir kennen die Musik und die Musik bedeutet auch sicher jedem von uns irgendwo sein Stück weit was, aber das ist nicht der Punkt, um den es geht. Halt,
man fragt ja auch irgendwie nicht irgendwie jede Garagenrockband, ob sie irgendwie wie die Stones sind, weil sie eine Riffgitarre haben und einen Sänger, der irgendwie singt und es ist doch klar, dass man sich aus einem Pool von Musik bedient, was halt einfach jetzt schon vorhanden ist. Und aus dieser Diskrepanz entstehen ja auch neue Sachen dann wiederum in diesem Spannungsfeld.
Aber interessant ist ja schon, dass ihr euch aus der Formensprache dieser Zeit bedient und da Rückgriffe macht. Also,
das heißt, ja, das ist eine ästhetische Entscheidung.
Und, genau, halt. Also, und das ist ja interessant, woher das kommt. Also,
ja gut, aber das hat ja nicht, also das
also wie,
ist ja einfach da.
Ja.
Also ich meine, die Musik gibt es ja und wir kommen natürlich daran. So. Natürlich kann ich irgendwie in den Plattenladen gehen und kann mir da kaufen, was ich will. Und letztlich ist die Musik von früher genauso verfügbar wie die Musik, die jetzt gerade erscheint. Also ich habe Re-Releases von alten Bands, die werden genauso groß selbst sogar beworben wie neue Releases von aktuellen Bands. So, ich kann mich, es ist ja einfach, es existiert ja gleichzeitig. Und es ist nicht unbedingt der Fokus darauf, dass wir sagen, okay, wir finden jetzt irgendwie nur Musik von 1965 bis X und 70 gut, sondern es ist eher so, dass wir natürlich die Musik kennen, aber wir kennen auch Musik aus den 80ern und wir kennen auch Musik aus den 90ern, aus den Nullerjahren. Und wir suchen uns einfach, und also wir hören Musik und wir hören sehr viel Musik und es gibt unterschiedliche Musikstile, unterschiedliche Gruppen, die bestimmte Gefühle einfach in sich tragen, die uns irgendwie auf eine Art bewegen. So. Und die inspirieren uns dann vielleicht auf einer musikalischen Ebene.
Die Entscheidung zum eigenen Klanggewand, sage ich mal, ist halt einfach auch, wie gesagt, eine ästhetische. Also mir gefällt halt der Sound einer Hammond-Orgel besser als der eines Casio Stage-Pianos oder sowas. Und es ist dann kein bewusster Bezug auf die 70er oder 60er, sondern das ist mein persönlicher Geschmack.
Genau, jetzt hören wir nochmal, wie euer persönlicher Geschmack in eurer eigenen Musik klingt. Wir hören von Octalogue Bright Lights. Bright Lights von Octalogue war das. Ich fand persönlich das Video zu diesem Lied ziemlich spannend. Wir haben es auch bei uns auf der Homepage verlinkt. Wer sich das angucken will, kann das gerne tun. Das ist so eine Art, ja, wollt ihr vielleicht mal selber beschreiben, was da passiert?
Es ist eine Art Gartenstillleben mit fast keinem Schnitt. Und es ist einfach so ein bisschen die Stimmung vom Song aufgefangen in unserem Umfeld, in unserem Lebensumfeld.
Und in dem wir viel Zeit verbringen irgendwie.
Wo habt ihr das gedreht? Das
Video dazu. In dem Garten vor unserem Proberaum, das ist der Garten, in dem auch Benno und Robert die zwei Brüder, die bei uns spielen, aufgewachsen sind. Und wir proben eben, wie gesagt, da und wir haben gedacht, okay, wir versuchen das mit dem Video in Anführungsstrichen so natürlich wie möglich zu gestalten, indem wir erstmal einen Ort wählen, an dem wir wirklich auch oft Zeit verbringen und haben dann da diese Party inszeniert oder dieses Stillleben arrangiert und
es war ein Experiment. Wir waren im Endeffekt selbst überrascht, also dass es dann in Zeitlupe dann relativ geschmeidig aussah, weil man muss sich vorstellen, beim Dreh war das alles doppelt so schnell, wir sind alle da rumgerannt und so.
Also
es
laufen wir jetzt nicht so darum und werfen Wasserbomben auf alte Autos oder so.
Oder Bratwürste.
Und werfen Bratwürste durch die Luft, aber den Ort gibt es und an dem Ort verbringen wir sehr viel Zeit und deswegen dachten wir, wäre das doch eigentlich ganz schön.
Wer hatte die Idee dazu? Wer hat das Drehbuch sozusagen geschrieben?
Nikolai, unser Orgelspieler, hat die Regie geführt. Mhm. Und
die Idee kam von uns allen so.
Genau, hat letztlich dieses Skript ein bisschen weiter noch ausgearbeitet, aber wir hatten uns eigentlich zusammen hingesetzt und überlegt, okay, wie könnten wir ein Video machen? Wir wussten, es soll Bright Lights sein, das ist irgendwie das Stück, was wir jetzt am ehesten dafür tauglich befinden und haben dann gedacht, okay, das wäre doch eigentlich gut. Es war aber auch eher so, dass wir fanden auch die Form spannend. Also wir haben gedacht, okay, wir haben Lust auf so einen One-Shot-Take und haben dann so ein bisschen auch geguckt, wie können wir das da reinpassen. Also das war auch von Anfang an ein sehr wichtiger Moment, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen keinen Schnitt machen.
Ich hatte kurz vorher in Goodfellas, diesem Gangsterfilm von Scorsese, gibt es diese eine Sequenz, wo der Gangsterboss in den Club kommt und das ist halt mega geil, weil die Kamera fährt halt mit ihm da rein und es geht halt 2 Minuten lang am Stück und alles passiert einfach und die fährt halt hinterher und das ist halt mega der Aufwand und das sieht man beim Schauen gar nicht so richtig, wenn man nicht darauf achtet, dass es kein Schnitt ist. Aber es war halt schon so ein kleiner Ansporn, sowas auch zu machen irgendwie.
Es gibt
halt
so einen russischen Spielfilm, der über 90 Minuten in einer Einstellung gedreht ist, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Den haben sie in der Eremitage mal gedreht vor 5, 6 Jahren.
Ja.
Aber egal. Also ich finde das Video auch wahnsinnig spannend. Mich würde interessieren, wie dreht man das eigentlich, wenn man sagt, man lässt es in halber Geschwindigkeit laufen, will aber dann
trotzdem... Ein Doppelter.
Also es läuft in halber Geschwindigkeit ab, wenn man es jetzt sieht, aber gedreht wurde es in doppelter.
Gedreht wurde es in doppelter Geschwindigkeit, genau. Wie synchronisiert man dann die Musik beim Drehen? Also da sieht man ja auch einmal jemanden Gitarre spielen im Pool oder danach singt dann auch jemand genau richtig zur Musik. Wie timet man das?
Der Track lief in doppelter Geschwindigkeit über eine große Anlage ab und da waren so Countdowns drauf gesprochen.
So Kommandos. Also wir haben das vorher durchprobiert, dann hatten wir so einen Track, auf dem wurde dann runtergezählt bis zu der und der Ansage und wir haben das natürlich sehr oft auch
gemacht. Also in echt wirklich kann man sich das als mega absurde Situation einfach vorstellen. Also dieses Lied lief einfach mit Mickey Maus Stimme halt dreimal so schnell ab. So
habt ihr Making of gemacht davon? Das klingt mir spannend.
Ja, das kommt bald, das gibt's wirklich. Ja.
Und es hat auch wirklich lange, also wir haben sehr lange daran gedreht, oder also, weil der Track geht dann ja auch nur eine Minute irgendwas. Deswegen hatten wir natürlich auch viel Zeit, sehr viele Versuche zu machen. Ja, also und dann hat es sich irgendwann auch, also das kam dann ins Laufen. Das hat auch erstmal eine Weile gedauert, bis das dann lief. Aber das war dann drin. Jeder wusste dann, was er machen sollte, weil alle Leute hatten natürlich auch irgendwie ihre Aufgaben.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Making-of. Jetzt hören wir aber erstmal noch ein Lied vor den Nachrichten. Und zwar Ernie Graham mit For a Little While. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Redaktionskonferenz heute Abend. Heute mit der Band Octalogue, also beziehungsweise mit einer Hälfte der Band, nämlich mit Benno Herz und Philipp Meloy. Außerdem im Studio Markus Fanja aus der Online-Redaktion und mein Kollege Wolfgang Schiller. Und auch noch Udo Stiel von der D-Radio Wissens-Nachrichtenredaktion.
Ja, guten Abend.
Guten Abend, Udo. Du hast uns heute Nachrichten mitgebracht, die es nicht in die Nachrichten geschafft haben.
Weil es keine Nachrichten sind.
Gut.
In dem Moment oder in diesem Thema geht es um Pseudowissenschaften. Also wir werden ja täglich mit ziemlich vielen wissenschaftlichen oder angeblich wissenschaftlichen Meldungen überhäuft. Reuters hat heute eine veröffentlicht. Der Behavioral Health Research Center of the Southwest in Albuquerque, New Mexico.
Ein Applaus dafür.
Ist schon eine das ist aber so schön, dass man es eigentlich on air sagen muss.
Ich finde auch.
Gut, ja, dass es zumindest meine, so geschafft schon nicht bis in die Nachrichten kommt, immerhin bis hierhin, dafür hat es dann doch noch seinen Zweck erreicht.
Der ästhetische Wert der Meldung ist schon mal sehr groß.
Ja.
Sehr schön.
Was aber noch viel größer ist, ist die Überraschung, was bei dieser Studie rausgekommen ist. Dieses Institut hat also 700 Autofahrer befragt, die wegen Trunkenheit am Steuer schon mal ihren Führerschein verloren haben. Und das sensationelle Ergebnis ist, dass diese Menschen in ihrem Alltag auch Schwierigkeiten und Probleme mit Alkohol haben.
Nein.
Doch.
Nein.
Und das über eine ganze Seite.
Unglaublich.
Ja, so ist es. Das geht auch inländisch. Und zwar bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Die hat auch eine Studie in Auftrag gegeben. Und zwar an die internationale Strategieberatung Booth and Company.
Hat aber nichts mit Trinken zu tun.
Nein, in diesem Fall nicht. Aber eine Strategieberatung ist möglicherweise auch nicht so die ganz große Adresse für eine unabhängige wissenschaftliche Studie. Die Redakteurin, die mir das in die Hand gedrückt hat von heute Mittag, schrieb an die Meldung dran, Studie sagt genau, was Auftraggeber hören will, oder? Es ging um Folgendes, der Sport ist aus Sicht der deutschen Wirtschaft ein herausragender Imageträger. Das ist das Ergebnis dieser Studie, die uns vermutlich dann, wenn man sie denn wirklich vermarkten wollte, von Bitburger oder sonst wem präsentiert wird. Beide Sachen sind also Sachen, die sind bei uns heute rausgefallen, weil sie in der Tat überhaupt keinen Nachrichtenwert, wenn überhaupt einen haben. Aber sie haben den Wert in dieser Redaktionskonferenz mal als No News genannt zu werden, um auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und zu zeigen, was wir denn so täglich unter diesen 7000 Agenturmeldungen alles auf den Tisch kriegen.
Interessant ist, dass es überhaupt in die Agenturen schaffen. Also das ist ja das, was mich dann immer so nervt.
Über den Zustand der Agenturen könnten wir jetzt vielleicht
Kollegen der Agenturen einladen.
Genau, da muss man natürlich dann auch jemanden sich verteidigen lassen. Gut, vielen Dank, Udo. Eine Frage noch, gehst du zu irgendwas bei der CO Pop? Gehst du zu einem Konzert?
Ich habe das Programm gesehen, habe aber noch nichts genau entschieden, weil ich erstmal mit meinen Schichtdiensten gucken muss, wo mir denn dann noch eine Lücke bleibt.
Viel beschäftigte Journalisten.
Ja.
Gut, trotzdem vielen Dank für den No-News-Talk an diesem Abend. Und da das ja eine Sendung über Musik ist, hören wir jetzt auch direkt nochmal in ein Musikstück rein. Und zwar ist das wieder ein Musikstück, das die Band Octalogue uns vorher genannt hat, was sie gerne mögen oder was sie inspiriert oder wie auch immer. Und diesmal ist das eine sehr alte Aufnahme gewesen. Wir hatten sie nur auf Platte. Deshalb, man hört dieses übliche Knacken und Knistern, was ja auch sehr atmosphärisch ist, aber man hört es auf jeden Fall. Und zwar ist dieses Lied You Showed Me von The Churchills. Herrlich, dieses Knacken und Knistern vom Schallplatten, von der Schallplatte. You Showed Me von The Turtles war das. Ihr zwei in Frankfurt, warum habt ihr euch das Lied gewünscht?
Weil es wunderschön.
Eine Bombennummer ist. Also ich kriege jedes Mal noch, wenn ich so eine Gänsehaut.
So krass findet ihr das. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Ich habe das ehrlich, also ich kannte es vorher nicht und ich habe es auch noch nie im Radio gehört.
Ich auch nicht, aber wir haben viele Freunde, die auch aktiv Singles sammeln und Vinyl irgendwie. Und da kriegt man immer gut was mit eigentlich. Und dann picke ich mir immer so das raus, was mir am besten gefallen hat.
Irgendwie kommt man ja, ich weiß nicht genau, wie man zur Musik kommt. Also
die Musik,
man sucht
kommt
sich
zu
Sachen raus, man stößt irgendwie auf Sachen, man kriegt Musik gezeigt. Das passiert ja einfach so. Ich kann dann gar nicht mehr sagen, das hat mir jetzt, das war, komm, hab ich jetzt da und daher bekommen, das weiß ich nicht.
Aber wie kommt ihr zur Musik? Also habt ihr da so ein, ich sag's, ein Freundeskreis, wo man, was schon erzählt, wo man so Platten sammelt, Vinyl, Singles, gibt's einen Plattenladen, gibt's irgendwie Archive, wo ihr seid, oder wie ist das?
Meinst du jetzt generell,
wie ja,
wir
so,
generell
bei
zur
euch.
Musik
kommen? Ja, wie ihr
ja also wir haben einfach in unserem Freundeskreis, es ist einfach so ein sehr beliebtes Hobby, einfach Musik zu sammeln, so ja. Halt vor allem halt
eben. Musik zu hören. Also Musik genau, ist einfach ja. Ein zentraler Moment von uns und auch von sehr, sehr vielen Menschen, die uns umgeben, sehr
und
vielen
Freunden. Ich persönlich tue jetzt gar nicht so aktiv nachforschen so und nach neuen Sachen suchen. Ich werde da so ein bisschen mitgerissen halt. Auch von hier Robert, unser Drummer, entdeckt auch sehr viel Neues, bestellt halt auch viel so auf gut Glück. Und so kommt man, oftmals findet man in Ramschläden so einen Stapel alte Singles für wenig Geld, wo dann wieder 3-4 Perlen dabei sind.
Kann sich so und einfach so einfach so die Fühler ausstrecken. Gibt's alte Sachen, gibt's alles Mögliche, immer wieder Phasen, in denen man dann halt eher die Musik hört, eher sich mit den und den Bands auseinandersetzt, die und die Phase der Musikgeschichte entdeckt oder so, aktuelle Sachen, alte Sachen immer.
Seid ihr auch so, dass ihr so richtig, dass ihr da so richtig nachhört, wenn ihr jetzt irgendwie auf so eine Band wie The Turtles stoßt, dass ihr da guckt, was haben die noch so gemacht, dass ihr da richtig danach forscht?
Ja, schon. Oder manchmal ja. Eben, manchmal man, wir selbst oder ich selbst, dann mal jemand anders und sagt, hier, ich habe hier mal geguckt. Also immer im Wechsel, was einen halt gerade mehr dann irgendwie so ja, anspornt. Das gibt dann manchmal eben Stücke, die sind, die geben mir jetzt direkt den Impuls, selbst nachzugucken. Das ist es dann vielleicht bei anderer Musik, aber ich finde das natürlich trotzdem interessant, wenn ich dann letztlich noch mehr davon kennenlerne.
Bei den Turtles habe ich leider nicht mehr so viel Gutes gefunden.
Waren die so ein One-Hit-Wonder? Ich kenne die gar nicht.
Nein, die hatten ja andere Hits auch. Also es war ja nicht mal denen ihr Hit jetzt. Ich glaube, das war sogar nur eine B-Seite von Buzzsaw.
B-Seite war das, ja.
Ja.
Irgendwann ziemlich alt, ich weiß nicht.
Nee, es gibt ja manchmal einfach so einzelne Stücke von Bands, die irgendwie gar nicht mal so prominent platziert wurden damals oder heute und die einfach geil sind.
Was mich trotzdem,
da freut man sich natürlich, wenn man sowas findet dann.
Was mich trotzdem nochmal interessiert, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, ihr seid ja auch alle Anfang 20, ne? Ich weiß nicht, wie alt der Älteste von euch ist.
25.
Ungefähr mein Alter und ich bin ehrlich gesagt nicht so sehr auf diese Musik, die ja wirklich schon ein paar Jahrzehnte alt ist, gestoßen. Also Leute, die um mich herum Musik hören, das ist doch alles eher so, ich sag mal, zeitgenössischer. Habt ihr das irgendwie auch von zu Hause mitbekommen? Haben eure Eltern die Musik gehört oder wo hat das mal angefangen, dass ihr gesagt habt, so, wir gucken jetzt mal bewusst in die Vergangenheit auch?
Also für Robert und mich kann ich schon sagen, dass unser Vater uns schon relativ früh mit Musik aus dieser Zeit sozialisiert hat und da auf jeden Fall auch was hängen geblieben ist, zumindest das Interesse daran.
Das Interesse an Musik generell, also so kenne ich das auch, dass ich selbst schon früh Kontakt mit Musik hatte, aber im Prinzip habe ich mir sehr viel davon einfach selbst dann erschlossen. Ich weiß auch nicht, also das war auch dann immer phasenweise, es ist nicht unbedingt, dass es jetzt alte Musik war. Ich habe auch dann, also es hören ja auch gar nicht so viele Leute irgendwie Punkmusik oder irgendwas anderes, also das muss ja nicht unbedingt Musik aus den 60ern oder 70ern oder so sein. Es gibt ja, also einfach, es gibt ja unglaublich viel an Musik. Und wenn man da einfach so ein bisschen seine Fühler ausstreckt, findet man ja auch sehr viel. Und auch wenn jeder von uns irgendwie, also auch Nikolai, hat die Musik sicher irgendwie ein bisschen von zu Hause mitbekommen, aber trotzdem streckt jeder seine, es ist der eigene Impuls, der dann zählt. Also ich höre auch ganz andere Musik als meine Eltern oder so.
Aber zu dem alten Kram kam ich schon auch über meinen Vater so mit, hauptsächlich durch Dylan und so halt auch.
Kannst du dich da an irgendwas erinnern, sodass ihr immer sonntags, mittags beim Mittagessen Dylan gehört habt? Oder, also meine Mutter hat zum Beispiel immer gesungen, bestimmte Lieder.
Ja, ich weiß, dass mein Vater zu der Zeit damals im Auto, also immer nur Zappa, immer nur im Auto hören durfte, weil es meine Mutter zu Hause nicht ertragen hat. Und weil wir dann oft halt irgendwie gefahren sind, haben wir halt dann relativ viel Zappa gehört. Was mir aber auch nicht geschadet hat. Ich meine, ich würde es mir jetzt so persönlich jetzt selbst zu Hause jetzt nicht jeden Tag auflegen, aber ist schon auch geil.
Cool. Ich habe früher immer mit meinem Vater Bruce Springsteen gehört und wir haben so getan, als würden wir ein Konzert spielen.
Mit Luftgitarre?
Oder mit echter Gitarre?
Nee, mit Luftgitarre. Und mein Papa hat immer Luftkeyboard gespielt.
Ich habe Bruce Springsteen jetzt auch in Frankfurt gesehen, vor ein paar Wochen, als er da war, und ich war unglaublich beeindruckt noch. Es war auch von mir, ich habe Bruce Springsteen immer über meinen älteren Bruder auch viel gehört und war mit dem jetzt auch auf dem Konzert. Und ich war so ein bisschen, ja, mal gucken, wie das ist. Und wie so ein 62-jähriger Mann, ich war unglaublich beeindruckt von diesem Konzert. Und ja, von der Länge erstmal, also das war unglaublich, wie gesagt, weil der wirklich 3,5 Stunden durchspielt und ist eigentlich ohne Pause. Aber auch wirklich von der Stimmung, also ein super Künstler auch noch.
Ich habe den auch früher gesehen, leider verpasst. Jetzt nicht unbedingt drum bemüht, aber ich hätte es auch interessant gefunden.
Ich finde immer so interessant irgendwie bei diesen, ich sag jetzt mal bei den alten Eisen, wenn die jetzt nochmal touren, so gibt es ja doch einige, dass es halt echt so ganz unterschiedlich ist.
Ja, genau.
Ich habe halt Clapton gesehen vor 2 Jahren und das fand ich halt unheimlich langweilig, weil ich halt auch eher so auf Cream und sowas stehe und das dann halt so mega hochprofessionell, emotionslos dargeboten wurde.
Aber andererseits
habe ich dann irgendwie Dylan gesehen vor einem Jahr nochmal irgendwie und das war richtig gut oder auch Tom Waits in Prag letztes
sowas
Jahr.
Sowas bei Springsteen auch, dass wir es schaffen, das Spätwerk irgendwie noch trotzdem noch so würdevoll zu präsentieren und auch im Alter immer noch gut, vielleicht sogar besser zu sein als vorher, stellenweise.
Habt ihr denn Austausch mit anderen Bands? Also ich meine, wenn man Musik macht, hat man ja meistens auch Kontakt zu anderen Gruppen, die ähnlich oder sagen wir mal so ein bisschen in dieselbe Richtung Interessen haben und Musik machen. Und gibt's da, habt ihr das Gefühl, ihr habt da einen Trend, den ihr da, wo ihr da auch mit dabei seid, oder fühlt ihr euch da ziemlich singulär mit dem, was ihr macht?
Also jetzt auf unsere spezielle unsere Musik bezogen, haben wir natürlich jetzt keine Familie hier jetzt in der Region oder in Deutschland. Aber
also es gibt natürlich befreundete Bands, befreundete Musiker.
Das war mein Punkt, genau. Es nicht um die Musik jetzt in dem Sinne geht, aber wir hängen natürlich mit vielen Leuten rum, die Musik machen und gehen zusammen aus und hören zusammen Musik und featuren dann auch gegenseitig auf unseren Alben. Irgendwie jetzt hier eine Band aus der Region, Bees Village, haben jetzt in unserem neuen Album die ganzen Chöre eingesungen und das macht unheimlich Spaß und ist halt auch sehr inspirierend, halt im Austausch zu stehen mit anderen Musikern.
Apropos. Aber zum Beispiel, es sind natürlich auch andere Connections, also unser Organist beispielsweise hat jetzt das Video für die Band Slime gemacht.
Punkband.
Punkband Slime. Natürlich eine ganz andere Ecke irgendwie so, aber
könnte man so sagen, ja.
Austausch, ja.
Apropos der Ort, den ihr gerade angesprochen habt, ihr kommt ja aus Darmstadt, aus der Nähe von Darmstadt, richtig? Und ihr seid da auch noch, also eure Basis ist Darmstadt bzw. Frankfurt.
Genau, ich wohne mittlerweile in Frankfurt, aber wir treffen uns regelmäßig zum Proben in Darmstadt, genau.
Ja, wir haben
uns auch kennengelernt.
In Frankfurt und wir wohnen noch in Darmstadt ansonsten.
Warum Darmstadt?
Noch klingt so...
Das ist einfach, wir wohnen im Moment in Darmstadt. Wir denken nicht darüber nach, gerade irgendwo anders hinzugehen. Das ist auch keine bewusste Entscheidung, warum Darmstadt.
Wir waren da halt irgendwie.
Benno und Robi sind da geboren, Nick auch, glaube ich. Und ich bin irgendwann da hingezogen, eher zufällig.
Aber Darmstadt ist ja auch nicht gerade Rock'n'Roll so, oder? Also
Aber was ist denn Rock'n'Roll dann in der Stadt? Was macht denn eine Stadt dann aus, wenn sie Rock'n'Roll sein soll?
Ist Berlin jetzt Rock'n'Roll, weil jeder sagt, dass es Rock'n'Roll ist, oder?
Oder weil dann da ganz viel passiert, aber dann, ich weiß es nicht genau.
Rock'n'Roll ist doch, was du selbst draus machst, irgendwie, keine Ahnung. Und ich kann Rock'n'Roll auf dem Dorf haben und ich kann Rock'n'Roll in der Big City haben.
Gut.
Und es ist ja auch gar nicht so die Auseinandersetzung mit dem Ort direkt. Also man fühlt sich ja auch oft sehr ortlos, dass man dann einfach, wir treffen uns und machen Musik und kaufst dir halt eine Pizza in der Stadt, aber das könnte jetzt irgendwie Heidelberg, Darmstadt, Frankfurt oder Berlin sein. Die Pizza ist immer in dem Pizzaladen und nicht in der Stadt. Also das nehme ich ja nicht so wahr, wo ich jetzt dann, wie ich mich da auseinandersetze.
Also die Stadt ist eher nicht wichtig.
Die Stadt ist zumindest nicht der zentrale Moment von dem, was wir machen.
Vor allem haben wir in Deutschland ja auch, sag mal, das Glück, dass die Entfernungen alle so sind, dass es kein Problem ist, irgendwie mal dann in einem Monat einen Kumpel in Berlin besuchen zu gehen. Oder wir spielen jetzt ja auch viel und dann kommt man ja auch ein bisschen... sind schon relativ viel unterwegs gerade und dann hat man ja auch diese Erfahrung der anderen Städte und verschiedener Metropolen und das macht ja auch Spaß, aber dann ist es nicht so wichtig, wenn man dann mal zu Hause ist und sich aufs Proben konzentriert oder was anderes machen will,
wo
man dann gerade ist.
Weil wir ruht dann ja mehr in der Sache.
Weil ich meine, der Vorteil der Metropole ist natürlich schon, dass wenn man eine doch etwas speziellere ein spezielles Interesse hat in der Musik, die man macht, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, in der Metropole Gleichgesinnte zu finden, dann doch etwas größer als jetzt.
Ja, aber es hängt natürlich auch sehr direkt wieder zu so einer Szenenbildung. Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, da drin stecken zu bleiben, ist eben dann auch genauso groß.
Wenn wir in Berlin wären, wären wir halt dann wahrscheinlich in irgendeiner Szene verankert, die dann ein bestimmtes Publikum bedient, die in bestimmten Läden stattfindet oder bestimmten Kiezen oder sowas. Und so ist es halt so, dass den Leuten halt kein Schwein weiß, wo Darmstadt ist. Und darum geht es halt auch einfach nicht. Und das ist der gute Punkt daran.
Sie das ist halt an Kraftklub, die ja auch sagen, wir kommen aus Chemnitz, richtig, und nicht aus Berlin.
Genau. Ja, aber Kraftklub spielen jetzt ja auch wirklich mehr noch damit, hier Karl-Marx-Stadt und sowas. Das ist ja auch dann eine bewusste Entscheidung, das so als lustiges Image so zu pushen. Und das ist auch cool. Also ich finde die Jungs auch mega sympathisch. Aber für uns ist es einfach nicht relevant in dem, was wir machen. Also ob, ja.
Zumal das ja irgendwie auch Metropol stattfindet. Also wir spielen ja auch in Großstädten. Wir sind auf dem Land, aber wir spielen in Großstädten. Unser Label sitzt in Berlin, unser Management in Hamburg. Also
Philipp ist mal ein Jahr hat in Berlin gewohnt. Wir haben dann so quasi so eine Fernbeziehung geführt, bandmäßig, und hat sich dann zum Glück entschieden, wieder zurückzukommen.
Aber ihr würdet auch nicht sagen, ihr definiert euch jetzt darüber, dass ihr auf dem Land lebt. Das ist es auch nicht. Also nicht die umgekehrte Fall.
Ja, ging das ums Land, das wäre auf die Frage bezogen. Also wir selbst definieren uns damit überhaupt nicht.
Okay. Ich habe eben schon mal ganz am Anfang gesagt, ihr arbeitet im Moment an eurem zweiten Album. Lasst uns da nochmal eben drüber reden. Ihr seid für das neue Album ja zu einem anderen Label, zu einem größeren Label, nämlich zu Sony gewechselt. Was hat sich da für euch verändert?
Bis jetzt relativ wenig, weil wir nehmen die Platte ja gerade noch auf und waren auch schon eigentlich fertig mit der Platte, als wir zu Sony kamen, und wir
arbeiten jetzt noch weiter dran, verfeinern die noch ein bisschen.
Genau.
Das Team ist super, in dem wir jetzt arbeiten, und die Gesamtaufstellung ist einfach im Moment für uns sehr glücklich. Wir fühlen uns sehr wohl und sind sehr zuversichtlich, dass wir jetzt eben damit halt auch weiter professionell arbeiten können. Und es hat sich vielleicht in dem Sinne für uns verändert, dass wir einfach uns jetzt eben in diesem Gefühl, also dass wir jetzt dieses Gefühl haben, diese Sicherheit haben, dass wir merken, es passieren Sachen und wir arbeiten auch an Sachen, die irgendwie progressiv orientiert sind.
Weil halt, ich meine, früher war es halt so, dass man halt wirklich so alles in der eigenen Hand hatte, vom Booking bis zu den Aufnahmen, einfach, dass man sich um alles kümmern musste. Das ist ja auch ein riesiger organisatorischer Aufwand, was man einfach oft vergisst. Und von daher ist es halt super erleichternd zu wissen, okay, es gibt jetzt Leute, auf die man sich verlassen kann, die sich darum kümmern, dass wir zum Veröffentlichungsdatum auch eine Tour spielen oder dass wir in bestimmten Städten spielen können und sowas. Und von daher ist es einfach gut, wenn man sich auf die Musik konzentrieren kann.
Also man unterschätzt es oft, wie groß dieser Berg an Organisation dann ist, der bei zunehmender Größe oder bei der zunehmender Intensität, mit der man das betreibt, einfach auf einen zukommt. Und
also ich bin ganz froh, dass... Diese Klischees, die man hat, so vom großen, bösen Major-Label, haben die euch schon zum Friseur geschickt?
Ja, zum Glück ja. Das ist ja der Punkt, der mich auch so überrascht hat, dass es halt gar nicht so ist einfach. Und ich meine, den Leuten ist ja auch klar, wenn sie in der Band, also...
Ich hatte ja eigentlich auf den Friseurbesuch gehofft.
Unsere Stärke liegt ja nicht darin, dass wir eine besonders massentaugliche, hitverdächtige Mainstream-Pop-Band sind, sondern dass es halt bestimmten Leuten zusagt und dass wir, das ist halt was Spezielles so. Und wenn das jetzt dann versucht wird, auf was anderes getrimmt zu werden, dann macht ja keinen Sinn. Also.
Nein, aber diese ganzen Storys, ich weiß nicht, man vereinfacht das, glaube ich, sehr so. Also natürlich gibt es sicher Geschichten, in denen irgendwie Sachen so abgelaufen sind, aber man kann das ja nicht einfach so über einen Kamm schlagen und sagen, okay, und deswegen ist jetzt jeder, der so arbeitet und so aufgestellt ist, direkt so. Uns ist das, also wir sind sehr zufrieden.
Wir haben immer sehr autark gearbeitet und werden es auch weiterhin machen und sind bis jetzt, haben nur positive Erfahrungen gemacht.
Wie wird denn das neue Album? Wird das ähnlich wie das jetzige, also wie Ballads of a Burden, oder erwartet uns was ganz anderes?
Ich denke, Leute, die unser erstes Album mochten, werden auf jeden Fall auch Gefallen am zweiten finden. Wir haben unseren Stil eigentlich unsere Handschrift, sage ich jetzt mal, beibehalten, und es wird einfach nur verfeinert, bereichert um andere Elemente und
neue Erfahrungen gesammelt.
Ja, ich denke, man lernt ja auch einfach dazu. In 2 Jahren passiert ja auch viel, und wir arbeiten jetzt schon seit über einem Jahr an dem Album, haben wirklich viel Arbeit reingesteckt.
Und es wird, glaube ich, jeden, der die alte Platte mag oder mochte, sehr zufriedenstellen und abholen und mitnehmen zu dem, was Octalog dann eben nächstes Jahr auch für alle anderen und nicht mehr nur noch für uns ist, weil wir selbst, also wir selbst kennen dieses Album ja jetzt schon und es ist ja auch schon ein Teil von uns und ich glaube, jeder, der uns auch jetzt schon erlebt, sieht, dass das ein homogener Übergang ist und sieht, dass das ein homogener Prozess ist.
Okay.
Und das, ja.
Wir müssen jetzt
langsam Schluss machen, aber das war auch ein gutes Schlusswort. Ich danke nach Frankfurt an Benno Herz und Philipp Meloy, die beiden Jungs von der Band Octalogue. Mit mir im Studio waren noch Wolfgang
Schiller. Wir müssen noch das Rätsel
auflösen. Und Markus Franja, stimmt, Aerobics hätte ich fast ganz vergessen.
Ja, wir haben heute keine richtige Antwort bekommen, weil wir wollen ja nicht die Lösung schuldig bleiben. Da waren verschiedene Fehler drin in diesem Stück, was wir gehört haben. Einmal, die M 1996 fand in England statt und deswegen bekam Jürgen Klinsmann den Pokal von Queen Elizabeth überreicht. Dann ist Poldi in Polen geboren und nicht der Ukraine und er ist nicht der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Diese Hymne, die wir gehört haben, war die von Manchester United und nicht von Poldis zukünftigem Club FC Arsenal. Poldi kann auch nicht mit Philipp Lahm für eine Außenverteidigung sorgen, weil er im Mittelfeld oder auch auf den Außen vorne spielt und Philipp Lahm in der Abwehr. Und genau, es gab noch einen Zusatzpunkt, der Torjubel, den wir gehört haben für die ganzen Spezialisten, der stammt aus der WM 2010 in Südafrika, Deutschland gegen Ghana.
Vielen Dank, das war Markus Franja aus der Online-Redaktion. Wolfgang Schiller habe ich gerade schon gesagt, an der Technik war Norman Wollmacher. Mein Name ist Anna Kohn. Ich danke euch sehr fürs Zuhören bei der Redaktionskonferenz heute. Und jetzt hören wir, glaube ich, nochmal ganz kurz rein in ein Stück. Oder kommt jetzt direkt die Sternzeit? Nee, wir hören noch ganz kurz in ein Stück rein von Octalogue. Vielen Dank fürs Zuhören, euch noch einen schönen Abend.